Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Der Coronavirus hatte erhebliche Auswirkungen für die Wirtschaft. Maschinen standen still, Konsum wurde aufgeschoben und Lieferketten rissen ab. Spätestens durch Omikron ist klar, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus werden nicht so schnell vorübergehen. Deshalb sehen wir uns heute die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Jahres an und werfen einen Blick auf die Zukunft.
Als zweites aber ganz wichtig, dass es jetzt viele öffentliche Investitionen braucht oder öffentliche Ausgaben, um den Klimawandel wirklich zu hemmen. Und das betrifft die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, das betrifft die Gebäude, auch die öffentlichen Gebäude, also Wärmeschutzmaßnahmen, Wärmedämmung, es betrifft Leitungssysteme, es betrifft die erneuerbaren Energien und es betrifft natürlich die Umstellung der deutschen Industrie auf Klimaneutralität, was gerade in der Metallindustrie, in der Stahlindustrie zu ganz großen Investitionsbedarfen führt. Ganz viel davon sind private Bedarfe, aber ganz klar ist auch, es braucht da öffentliche Unterstützung und auch viele öffentliche Ausgaben.
Das war Achim Truger, der heute auf die Wirtschaftsfragen antworten wird. Er ist Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen und seit Anfang 2019 Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie er komplett heißt, erstellt jährlich eine Konjunkturprognose im Frühjahr und ein Jahresgutachten im Herbst, wo es um die derzeitige Lage, die absehbare Entwicklung und die Möglichkeiten zur Vermeidung von Fehlentwicklungen geht. Die Existenz des Rats ist gesetzlich geregelt und die Mitglieder werden auf Vorschlag des Bundestags berufen. Ziel des Rats ist die Erleichterung der Urteilsbildung von der Öffentlichkeit und den wirtschaftspolitisch verantwortlichen Akteuren. Nach eigenen Angaben des Sachverständigenrats auf ihrer Webseite beeinflussen ihre Ausführungen die politische Entscheidungsfindung merklich. Da der Vorschlag zur Berufung auf einer Parlamentsmehrheit beruht, ist der Rat von der herrschenden Denkweise in der Wirtschaftswissenschaft der Neoklassik geprägt. Dennoch gibt es auch kritischere Stimmen, die mit dem sogenannten Minderheitsvotum ihre Meinung kundtun können, die nicht mehrheitsfähig im Rat ist. Lieber Achim, beginnen wir mal im vergangenen Jahr. Du hast ja im Sachverständigenrat das Jahresgutachten mitveröffentlicht. Wie hat sich die wirtschaftliche Lage seit Beginn der Corona-Krise entwickelt?
Ja, die wirtschaftliche Entwicklung war natürlich in den letzten beiden Jahren eine Achterbahnfahrt. Also die Corona-Krise hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Das heißt, im zweiten Quartal 2020 ist die Wirtschaft wirklich sehr, sehr stark abgestürzt. Das lag einmal daran, dass natürlich bestimmte Branchen die kontaktnahen Dienstleistungen Beschränkungen unterlagen. Aber vor allen Dingen lag es daran, dass die internationalen Lieferketten gestört waren. Und das hat insgesamt halt zu diesem wirklich sehr, sehr brutalen Absturz geführt. Es hat dann mit der Verbesserung der Corona-Lage im dritten Quartal 2020 einen sehr starken Aufschwung gegeben. Und der wurde noch gehemmt am Ende natürlich davon, dass nicht alle Branchen voll geöffnet werden konnten. Also im Dienstleistungssektor, Gastgewerbe gab es nach wie vor Probleme. Und dann kam aber tatsächlich die nächste Corona-Welle und hat die erwartete Erholung wieder gebremst. Dann ist das BIP wieder im ersten Quartal 2021 etwas runtergegangen. Dann hat es wieder die Erholung gegeben. Und im Augenblick wird die weitere Erholung vor allen Dingen durch Lieferkettenstörungen gehemmt und die vierte Welle und Omikron werfen schon wieder Schatten voraus. Also eine sehr wackelige Angelegenheit, das Ganze, starkes Auf und Ab, insgesamt aber noch eine Aufschwungtendenz jetzt erkennbar.
Das spiegelt sich dann bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts mit 4,6% Minus für das Jahr 2020 und 2-3% Plus für das Jahr 2021 wieder. In der Corona-Krise gab es ja ein riesiges Bündel an Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen einzugrenzen. Vom Kurzarbeitergeld über die Kinderboni bis hin zur temporären Mehrwertsteuersenkung. Ohne diese Maßnahmen und mit den verhältnismäßig großen Eingriffen, die natürlich notwendig waren, sähe das Bruttoinlandsprodukt noch schlechter aus. Welche von den großen Maßnahmen haben sich aus deiner Sicht bewährt und welche weniger?
Bei den Maßnahmen ist erstmal wichtig zu unterscheiden. Also einiges war Konjunkturpaket. Vor allen Dingen, was unmittelbar sehr stark geholfen hat, waren die Hilfen für die Unternehmen und das Kurzarbeitergeld. Das hat sehr viel an Unternehmenszusammenbrüchen, an Insolvenzen verhindert. Und vor allen Dingen das Kurzarbeitergeld hat verhindert, dass sehr hohe Arbeitslosigkeit entstanden ist. Das ist vergleichsweise glimpflich abgelaufen auf dem Arbeitsmarkt. Wobei natürlich für viele Selbstständige wenig Unterstützung da war, gerade Solo-Selbstständige und für viele geringfügig Beschäftigte gab es kaum Unterstützung. Das waren sicherlich Probleme. Das Konjunkturpaket, das dann kam, sollte ja unter anderem Investitionen anreizen und öffentliche Investitionen erhöhen, gerade im Klimabereich. Es gab den Kinderbonus, 300 Euro je Kind, vorübergehende Mehrwertsteuersenkung. Da hat es verschiedenste Modellrechnungen gegeben, die alle zu dem Ergebnis kamen, dass das einen positiven Konjunktureffekt hat, also Dimensionen etwas mehr als 1% vom Bruttoinlandsprodukt an Schub soll das gegeben haben. Mehrwertsteuersenkung ist umstritten. Da gibt es welche, die sagen, dass es sehr stark gewirkt hat. Andere, zu denen ich mich auch zählen würde, sagen, das war eher verhalten und man hätte das Geld besser für vielleicht den Kinderbonus oder auch noch höhere Investitionen ausgeben können. Aber im Großen und Ganzen hat das schon geholfen. Kritisch muss man anmerken, dass es bei den Unterstützungsmaßnahmen, den Unternehmenshilfen sehr stark gehakt hat. Das hat dann in der zweiten Runde lange gedauert, bis die ausgezahlt wurden. Jetzt werden die auch zum Teil schon wieder in der nächsten Krise zurückgefordert. Also da ist sicherlich einiges nicht gut gelaufen. Und was noch sehr wichtig ist, Hilfen für die Kommunen waren extrem wichtig. Die sind sehr gut abgeschirmt worden im letzten Jahr 2020. Auf europäischer Ebene kann man gar nicht überschätzen, dass es gelungen ist, diese Aufbau- und Resilienzfazilität zu verankern, zu verabschieden. Also wirklich nach einigem Geruckel doch eine solidarische Krisenreaktion mit Unterstützungsmaßnahmen für Staaten, die besonders stark betroffen waren von der Krise. Und ich glaube, da hat auch die Einsicht, dass wir da alle in einem Boot sitzen in Europa, geholfen, wenn überall die Wirtschaft zusammenbricht, wenn so eine Pandemie kommt und wenn man dann merkt, wie sehr man über die Lieferketten miteinander in Abhängigkeit ist, dann ist das schon ein starker Anreiz, sich vernünftig zu verhalten und gemeinsam solidarisch auch Unterstützung zu leisten. Das kann man gar nicht überschätzen in der Wichtigkeit.
All diese Maßnahmen haben die wirtschaftliche Lage also mehr oder weniger stabilisiert und stabilisieren sie auch heute noch, wie zum Beispiel die Corona-Hilfen. Im Jahresgutachten habt ihr auch eine Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung aufgestellt. Wie sah die Prognose im November aus?
Ja, natürlich haben wir eine Wirtschaftsprognose erstellt, Konjunkturprognose erstellt. Das ist ja eine der wesentlichen Aufgaben des Sachverständigenrates. Und die magischen Zahlen, auf die man immer schaut, sind ja die Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts. Und unsere Prognose sah so aus, dass wir für 2021 von 2,7% Wirtschaftswachstum ausgegangen sind. Und im folgenden Jahr, also 2022, dann von 4,6%. Das Konjunkturbild dabei war so, dass wir von Aufschwung ausgegangen sind. Das sagen auch alle. Dass aber aufgrund der Lieferkettenprobleme es zu einer Hemmung des Aufschwungs kommt und dass deshalb einiges von dem, was in den Auftragsbüchern der Unternehmen eigentlich schon drin ist, jetzt nicht abgearbeitet werden kann und sich deshalb ins nächste Jahr verschiebt, also nach 2022 verschiebt. Die ursprüngliche Prognose, die bei fast allen bei über 3% lag, auch bei uns, runter auf 2,7 für 2021 und entsprechend dann mit den Nachholeffekten im Jahr 2022 die Prognose etwas hochgesetzt und das waren dann 4,6%.
Das ist ja jetzt schon einige Wochen her und war noch vor der Omikron-Variante. Seitdem haben viele Akteure ihre Prognosen verändert. Würdest du mittlerweile eine andere Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung abgeben?
Ja, tatsächlich ist das einige Wochen her und einige Wochen können bei Konjunkturprognosen sehr viel sein und mittlerweile ist die vierte Corona-Welle in vollem Gang und Omikron wird über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz, sich sehr stark bemerkbar machen und tatsächlich passen nun auch alle PrognostikerInnen ihre Prognosen an. Und wir machen das ja nur zweimal im Jahr, also wir geben nur zweimal im Jahr als Sachverständigenrat eine Prognose ab, aber man kann natürlich Tendenzen angeben und klar ist, dass wir, kann man glaube ich durchaus mal selbstkritisch sagen, die vierte Welle, Omikron natürlich sowieso nicht, aber die vierte Welle glaube ich, nicht so auf dem Schirm hatten. Wir hatten eine Risikoansprache drin, dass wenn die vierte Welle sehr viel stärker wird und es wieder deutliche Kontaktbeschränkungen gibt, dass das dann ein Risiko für die Konjunktur darstellt. Aber ich glaube, wir hätten das eigentlich deutlicher sehen müssen. Da muss man sagen, die Effekte der Kontaktbeschränkungen, die jetzt wieder auferlegt worden sind, richtigerweise natürlich, gesundheitspolitisch möglicherweise auch schon fast etwas spät, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind vergleichsweise gering. Das hängt einfach damit zusammen, dass die betroffenen Wirtschaftssektoren nur geringe Anteile an der Wertschöpfung haben. Und insofern wird sich das bemerkbar machen. Aber es wird jetzt nicht das Konjunkturbild vollkommen verändern. Hinzu kommt, dass wir für die letzten Quartale nur Aufwärtsrevisionen gesehen haben. Das schiebt das Ganze noch ein bisschen an. Also ich denke, es spricht viel dafür, dass das Konjunkturbild insgesamt intakt bleibt. Das heißt, der Aufschwung wird etwas gebremst und verschiebt sich ins nächste Jahr. Aber die Bremsung fällt jetzt etwas stärker aus und es wird auch wohl wahrscheinlich, weil das mit den Lieferketten doch noch hartnäckiger ist als vielleicht gedacht, auch noch etwas länger dauern, sodass man dann durchaus auch mit der Prognose für nächstes Jahr etwas wieder runtergehen muss und den Aufschwung dann noch weiter verschiebt. Ja, man muss sagen, es ist das Konjunkturbild soweit ist intakt. Es gibt jetzt keinen Grund, grundsätzlich den Aufschwung in Frage zu stellen. Aber die Achterbahnfahrt geht natürlich wirklich weiter und die Unsicherheit ist hoch.
Nicht nur die Erwartungen über die Wirtschaftsleistung sind entscheidend für Politik und die öffentliche Debatte, sondern auch das Thema Inflation, das seit einigen Monaten heftig diskutiert wird. Wie bewertest du die Situation?
Inflation ist ein Riesenthema, das kann man nicht anders sagen. Das wird sehr, sehr aufgeregt diskutiert. Jetzt haben wir ganz viele Jahre sehr, sehr niedrige Inflation gehabt. Eigentlich immer unter 2% und die Europäische Zentralbank hatte Probleme, weil sie weit von ihrem Inflationsziel von 2% entfernt ist und alles tun musste, um das zu erreichen und anzukurbeln. Und jetzt ist die Inflation sehr hoch, zum ersten Mal in Deutschland auf Monatsbasis wieder über 5%. Und jetzt ist natürlich die Sorge groß, dass das eine dauerhafte Erhöhung der Inflation ist und dass das möglicherweise auch bedeutet, dass die Europäische Zentralbank nicht streng genug rangeht, dass sie jetzt zu sehr abwartet und eigentlich schon viel tun müsste. Ich glaube aber, dass man das Ganze doch noch deutlich entspannter sehen kann. Dass die Inflation hochgehen würde, war klar. Wir haben gerade in Deutschland mit der Mehrwertsteuersenkung, die erstmal zu einer Senkung der Inflationsrate geführt hat und dann der darauf folgenden Erhöhung, also Wiedererhöhung, einen einmaligen Inflationsschub, der aber nur vorübergehend ist, der wird dann schon im Januar wieder weg sein. Das macht 1 Prozentpunkt etwa aus bei der Inflationsrate. Und bei den Lieferkettenproblemen und den Rohstoffpreisen, die stark gestiegen sind, ist auch nicht davon auszugehen, dass das jetzt ewig andauert. Also da dürfte sich auch das Ganze wieder normalisieren. Deshalb gehen eigentlich alle Beobachter, auch der Sachverständige, bisher davon aus, dass die Inflationsrate im Laufe des kommenden Jahres, also 2022, wieder runtergeht. Und weil das eben mit etwas Verzögerung passiert, dürfte dann die Inflationsrate aber auch 2022 im Durchschnitt noch erhöht sein, wobei sie aber gegen Ende des Jahres voraussichtlich wieder bei unter 2% dann liegen sollte auf Monats- oder Quartalsbasis. Das ist so der Verlauf. Wichtig ist halt, dass es nicht zu Zweitrundeneffekten kommt, also wenn man dauerhafte Inflation verhindern möchte. Und das bedeutet insbesondere, dass die Löhne als größter Kostenfaktor und damit auch als größter Inflationsfaktor jetzt nicht sehr stark wachsen sollten, also nicht so stark wachsen sollten, dass es zu einem weiteren Inflationsschub führt, der dann wiederum in der nächsten Runde zu Inflation führt und dann wieder zu einer Lohnpreisspirale führt. Das ist die Befürchtung. Muss man eigentlich sagen, weder in Europa noch in Deutschland zeichnet sich eine Lohnpreisspirale ab. Das Lohnwachstum ist in diesem Jahr noch sehr moderat und auch die Prognosen fürs nächste Jahr, auch die Abschlüsse, die Lohnabschlüsse, die vorliegen fürs nächste Jahr, sind moderat. Da ist eigentlich nicht zu erwarten, dass über die Löhne ein höherer Inflationsdruck sich entwickelt. Und deshalb halte ich es auch für richtig, dass die EZB nach wie vor eher abwartet und jetzt langsame Straffungssignale und leichte Straffungssignale nur sendet. Die Inflationserwartungen sind in der mittleren Frist ja auch nicht so, dass man jetzt tatsächlich dauerhaft höhere Inflation befürchten müsste.
Hoffentlich wird sich die Inflationsdebatte mit den Zahlen für den Januar 2022 wieder versachlichen, wenn der Mehrwertsteuereffekt verschwindet. Wenn wir nun aber den Blick auf die Zukunft etwas ausweiten, was sind aus deiner Sicht die großen ökonomischen Handlungsfelder der kommenden Jahre?
Ja, große ökonomische Handlungsfelder der kommenden Jahre gibt es viele. Erstmal muss die Corona-Krise überwunden werden. Und das bedeutet, dass so gut wie möglich die Pandemie eingedämmt werden muss oder wir lernen müssen, gut mit der Pandemie umzugehen. Und dafür ist natürlich der Impferfolg ganz entscheidend. Was die Boosterimpfungen angeht, kann man da ja optimistisch sein. Das klappt ziemlich gut. Bei den Erstimpfungen und Zweitimpfungen entsprechend gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben. Und das sollte auf jeden Fall noch deutlich ausgebaut werden. An großen ökonomischen Handlungsfeldern kann ich am Titel unseres Jahresgutachtens anknüpfen. Das heißt Transformation gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das sind im Wesentlichen alles Investitionsfelder. Also die Transformation muss gestaltet werden. Und dafür braucht es in allen Bereichen viele Investitionen. Transformation, Digitalisierung ist an sich schon Transformation, aber natürlich geht es vor allen Dingen um die Klimapolitik, die Abwendung der Klimakatastrophe und entsprechende Klimaschutzmaßnahmen. Und da gibt es ja ehrgeizige Ziele auch der neuen Bundesregierung. Und wenn man die einhalten möchte, ist klar, dass viel getan werden muss. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass der CO2-Preis als wichtiges Instrument weiterentwickelt werden muss. Das bietet Anreize, sowohl in klimaneutrale Technologien zu investieren, als auch entsprechend klimaneutrale oder möglichst klimafreundliche Produkte zu kaufen und zu konsumieren. Und als zweites aber ganz wichtig, dass es jetzt viele öffentliche Investitionen braucht oder öffentliche Ausgaben, um den Klimawandel wirklich zu hemmen. Und das betrifft die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur, das betrifft die Gebäude, auch die öffentlichen Gebäude, also Wärmeschutzmaßnahmen, Wärmedämmung. Es betrifft Leitungssysteme, es betrifft die erneuerbaren Energien und es betrifft natürlich die Umstellung der deutschen Industrie auf Klimaneutralität, was gerade in der Metallindustrie, in der Stahlindustrie zu ganz großen Investitionsbedarfen führt. Ganz viel davon sind private Bedarfe, aber ganz klar ist auch, es braucht da öffentliche Unterstützung und auch viele öffentliche Ausgaben. Und hinzu kommt das, was in der Vergangenheit ohnehin schon relativ schwach war, nämlich die öffentlichen Investitionen in die traditionelle Infrastruktur. Da ist gerade auf kommunaler Ebene eine große Lücke, die noch gefüllt werden muss. Und bei der Bildung hat sich vor allen Dingen jetzt auch nochmal in der Corona-Krise gezeigt, da liegt ganz viel Potenzial brach. Sehr viele Benachteiligte aus bildungsferneren Haushalten oder aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten bekommen nicht die Bildung, die sie eigentlich verdienen und die sie bekommen könnten. Das führt zu einer Polarisierung der Gesellschaft oder hält die Polarisierung aufrecht. Da muss ganz viel gemacht werden und das ist auch ein Thema, was Fachkräftemangel angehen kann und was auch die Produktivität steigern kann. Also sowohl sozial als auch ökonomisch ein ganz wichtiges Thema. Das führt natürlich zu großen Finanzbedarfen. Und da kann man durchaus davon ausgehen, dass das ein mittlerer, vielleicht auch oberer, mittlerer, zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr ist, der da mobilisiert werden muss. Und das muss irgendwie gestemmt werden.
Du sprichst von riesigen Investitionsbedarfen in Deutschland. Wie sieht es da bei der relativ neuen Ampelkoalition aus? Und wie bewertest du den Koalitionsvertrag insgesamt?
Jetzt hat sich die neue Koalition, die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag, auch schon im Nachtragshaushaltsentwurf dazu geäußert. Und ich muss sagen, ich sehe das grundsätzlich sehr positiv. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht doch noch systematischer angegangen wird. Also die Schuldenbremse ist aus meiner Sicht problematisch, ökonomisch nicht gerechtfertigt und investitionshemmend. Da hätte ich mir eigentlich tatsächlich eine Reform der Schuldenbremse gewünscht. Jetzt steht die im Grundgesetz, braucht man Mehrheiten. Die wird es wahrscheinlich, verfassungsändernde Mehrheiten wird es wahrscheinlich nicht geben. Und die FDP war ohnehin gegen eine Verfassungsänderung. Insofern finde ich schlecht, dass das nicht passiert. Ich finde auch nicht gut, dass zur Finanzierung von laufend höheren Ausgaben, also beispielsweise im Bildungsbereich, Steuererhöhungen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Steuererhöhungen sind ja nicht nur zur Finanzierung wichtig, sondern wenn man sie insbesondere reiche Haushalte und Unternehmen betreffen, dann können sie auch einen sehr wichtigen Beitrag zur Verteilungsgerechtigkeit leisten. Da ist in der Vergangenheit ja einiges schiefgegangen, indem die Steuerpolitik sogar insbesondere sehr wohlhabende und reiche Haushalte entlastet hat. Und aus meiner Sicht wäre es ein gutes Signal, wenn das wieder umgekehrt würde. Das wäre jetzt mit der FDP auch nicht zu machen und führt eben dazu, dass die Rahmenbedingungen recht eng sind. Einerseits Schuldenbremse soll beibehalten werden, andererseits Steuern dürfen auf keinen Fall erhöht werden und größere Steuerreformen soll es nicht geben. So, und im Rahmen dieser engen Vorgaben hat die Koalition aber, wie ich finde, erstmal einiges auf die Beine gestellt. Da geht es ja darum, wie man Finanzbedarfe im Rahmen der Schuldenbremse mobilisieren kann, welche Spielräume es im Rahmen der Schuldenbremse gibt. Und da ist eigentlich alles das drin, was vorher schon diskutiert worden ist und was ich auch in der Vergangenheit schon viele Jahre befürwortet habe. Die Tilgungsfristen für die Corona-Schulden werden gestreckt, hat auch der Sachverständigenrat vorgeschlagen, das zu tun. An die Konjunkturbereinigung soll rangegangen werden, die soll überprüft werden. Das würde nochmal Spielräume für den Haushalt bedeuten. Und dann soll das Sondervermögen, also der Energie- und Klimafonds, in einen Klima- und Transformationsfonds umgewandelt werden und befüllt werden, quasi als Rücklage, um damit dann Corona-bedingt ausgebliebene Investitionen anreizen zu können oder auch tätigen zu können. Und außerdem soll die Deutsche Bahn und auch die Bundesimmobilienagentur besser ausgestattet werden, möglicherweise auch mit einer Kreditermächtigung ausgestattet werden, um Investitionen tätigen zu können. Also da sind wirklich viele Punkte, die diskutiert worden sind, drin. Und grundsätzlich, wenn man das mal so überschlägt, kommt man für den Bund tatsächlich in Dimensionen, wo man sagen muss, das kann schon wirklich reichen, für die hohen Investitionsbedarfe jetzt mittelfristig die zu mobilisieren. Gibt rechtliche Risiken, dass das möglicherweise einiges vom Verfassungsgericht kassiert werden könnte. Also gegen den Nachtragshaushalt soll ja schon Verfassungsklage eingereicht werden von der Union, hat sie angekündigt. Also das sind Risiken. Und natürlich ist es so, dass es auch nicht nur zusätzliche Investitionsbedarfe gibt, sondern auch ganz normale laufende Bedarfe. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dass da der Haushalt weiter solide finanziert ist. Und das hängt im Moment leider sehr stark von der Konjunktur ab, ob das passiert oder nicht. Also da ist sicherlich eine Lücke. Und bei Ländern und Kommunen, die ja auch höhere Bedarfe haben und auch aus der Krise kommen sollen, da sieht der Koalitionsvertrag natürlich wenig vor. Einfach deshalb, weil es nicht zu einer systematischen Einnahmestärkung entweder über Reform der Schuldenbremse oder bei den Steuern kommt. Und da sehe ich also eher eine Lücke. Aber die liegt jetzt eben weniger beim Bund als bei den Ländern und vor allen Dingen bei den Kommunen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das erstmal ein positives Signal. Da haben sich alle auch bewegt und das kann tatsächlich für den Bund doch im Großen und Ganzen reichen. Kommt jetzt aber eben auch darauf an, dass es entsprechend umgesetzt wird und das Ganze jetzt nicht verzögert wird, sondern wirklich zügig auf den Weg gebracht wird. Aber da wäre ich jetzt erstmal relativ optimistisch und würde hoffen, dass ganz viel da auf den Weg gebracht wird.
Vielen Dank, lieber Achim, für die spannenden Antworten. Aus meiner Sicht hast du vollkommen recht. Der Koalitionsvertrag hat viele Türen geöffnet. Die Frage ist nun, ob hindurchgegangen wird und ob die Türöffnungen verfassungsgemäß bzw. EU-vertragsgemäß sind. Ob die Türen überhaupt genutzt werden, beruht auch maßgeblich auf der wirtschaftlichen Entwicklung. Da wahrscheinlich, wenn es sehr gut läuft, einige Türen sich direkt wieder schließen werden. Wir werden sehen, welche Wissenschaftler mit ihrer Konjunkturprognose recht behielt. Es sind ja teilweise schon deutliche Unterschiede. Bis dahin könnt ihr den Podcast gerne abonnieren und weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.